Lukas Kapitel 11 und ich lese nochmal da die ersten vier Verse. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wer hat denn alles eine Schlachterübersetzung in der Hand? Und wer hat eine Luther? Habt ihr einen Unterschied gemerkt? Also die bei Luther ist ein bisschen kürzer. Da ist das Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden nicht dabei. Und führe uns nicht in Versuchung auch nicht? Und löse uns von dem Bösen. Also das ist ein bisschen kürzer gehalten. Und das liegt daran, dass es verschiedene Handschriftengruppen gibt, von denen das dann uns überliefert ist. Und in den älteren Handschriftengruppen sind diese Teile, die bei Luther nicht dabei sind, eben auch nicht drin. Die finden wir dann aber bei Matthäus. Also es ist wahrscheinlich so, dass hier bei Lukas eine etwas kürzere, komprimiertere Form des Vaterunsers überliefert ist durch Lukas als bei Matthäus. Und wir werden uns also an die kürzere halten. Das bedeutet aber nicht, dass wir das andere nicht mit bedenken, sondern ich werde es auch mit ansprechen. Und damit bin ich schon bei den Vorbemerkungen. Also erstmal, das habt ihr ja nun hoffentlich mitbekommen, dieses Jahr das Thema Gebet. Und ehrlich gesagt, freue ich mich darüber, dass wir endlich mal dieses Thema haben. Gut, ich habe es ein bisschen selber anfokussiert, dass wir das Thema haben. Aber Gebet ist einfach wichtig. Auf dem Gebet liegen sehr viele Verheißungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich auf mein Leben schaue, auf mein Gebetsleben, dann kann ich nur sagen, ich vernachlässige oft das Gebet. Als ich mich hier angefangen habe, vorzubereiten für die Bibelarbeiten, da habe ich ein Buch gelesen über das Gebet, das ist ein Buch, was ich euch auch gerne geben will, oder euch, ich habe ein paar Exemplare mit dabei, das könnt ihr dann erwerben. Und ich habe gelesen, ich wurde dazu animiert, jetzt eine Freizeit zum Thema Gebet, ich müsste eigentlich mehr beten dafür. Ja, wenn alles von Gott abhängt und wenn wir viel beten sollen, dann nutze ich jetzt die Zeit und bete. Und zwar jeden Tag richtig viel. Und das habe ich dann sofort gemacht, an dem Tag, als ich das gelesen habe. Und am nächsten war es schon schwer, eine Zeit zu finden. Und am übernächsten war es noch schwerer. Und so habe ich über die 3-4 Wochen gemerkt, wie schwer das ist, wirklich regelmäßig zu beten. Über alles zu beten, ja, viel zu beten. Deshalb, ich freue mich, dass das jetzt mal unser Thema ist. Und jetzt eben einige Vorbemerkungen. Die eine ist eben, dass das Vaterunser, dass wir das Vaterunser, wenn wir es im Gottesdienst beten, ein bisschen eine längere Form haben. Das ist also der Unterschied zwischen Matthäus und Lukas. Dann eine weitere Vorbemerkung: Gebet ist mehr als das Vaterunser. Wir wollen diesmal das Vaterunser behandeln. Wir haben das Thema Gebet, aber es gibt dazu noch viel mehr zu sagen. Das Vaterunser ist ein Gebet, welches wir mit der ganzen Gemeinde sprechen dürfen. Jesus sagt ja extra, wenn ihr betet, dann sprecht. Er spricht also im Plural. Und wenn man zusammen beten will, dann ist es gut, wenn man ein Gebet hat, was alle können, was ihm gleich ist. Also das ist durchaus so gedacht, dass man das Vaterunser gemeinsam beten kann. Aber darüber hinaus ist das Vaterunser auch ein Modellgebet. Jesus lehrt uns hier grundlegende Dinge über das Gebet. Und ob wir dann das Vaterunser gemeinsam sprechen, so wie es uns Jesus gesagt hat, oder ob wir freie Gebete formulieren, es ist wichtig, dass wir diese grundlegenden Wahrheiten, die uns Jesus mit diesem Gebet lehrt, vor Augen haben. Eine weitere Vorbemerkung, die ist jetzt zu Jesus. Jesus ist ja der Mann des Gebets. Immer wieder, achtet mal darauf, immer wieder in den Evangelien wird erwähnt, dass er beten wird. Ich habe das ja gestern schon erwähnt. Und Jesus lädt uns ein und fordert uns auf, es jetzt ihm gleich zu tun. Das heißt, wenn Jesus, der Sohn Gottes, zu Gott betet, dann ist das irgendwie ja, das kann man ja verstehen, das ist der Sohn, das ist der Vater, beide sind Gott. Und er nimmt uns da jetzt mit hinein, er fordert uns jetzt auf und sagt und lädt uns ein, ja, ihr könnt auch zu Gott beten. Also, wir sagen, das ist ein unschätzbar großes Privileg. Wir dürfen mit Gott sprechen. Und das ist jetzt ganz wichtig, wir sprechen zu einem lebendigen, persönlichen, dreieinigen Gott. Wenn wir beten, dann geht es nicht um Meditation, um ein Gebet zu Mutter Erde oder zu irgendeiner Kraft des Universums, auf die wir uns besinnen, sondern es ist tatsächlich, wir sprechen zu Gott. Und eine letzte Vorbemerkung, auch das habe ich gestern Abend schon gesagt, beten ist uns nicht angeboren. Das ist nicht so, dass wir kaum, dass wir Christen sind, perfekt beten können. Ja, es kommt nicht so sehr darauf an, welche Worte man wählt. Gott schaut das Herz an, wir werden das auch sehen die Tage. Und trotzdem sagt uns Gott in seinem Wort, dass wir auch im Gebetsleben, im Gebet wachsen sollen. Wir wachsen darin, wenn wir Gott mehr kennenlernen. Wir wachsen darin, wenn wir über das Gebet in der Bibel auch studieren und lesen. Wir wachsen darin, wenn wir auf Glaubensgeschwister, auf reifere Glaubensgeschwister hören. Und das bringt uns jetzt direkt zum Predigttext. Jesus betete und als er aufhörte, da nutzte eben einer der Jünger die Chance und fragte ihn, lehre uns beten. Und auf diese Frage antwortet Jesus hier mit dem Vater Unser. Man kann das Vater Unser oder das Unser Vater als ein Schatz, ein Geschenk, ein Schatz der Gemeinde betrachten. Ein Prediger hat mal über das Vater Unser gesagt, das ist die Krone der Gebete, worin alles zusammengefasst ist, was wir in der Gemeinde Jesu und für uns persönlich brauchen. Ihr müsst euch vorstellen, das Vater Unser wird von tausenden Menschen, ja von wahrscheinlich Millionen Menschen, Sonntag für Sonntag in über 1000 Sprachen gebetet. Das ist ein Gebet, was wir wirklich, was uns mit den Christen in der ganzen Welt verbindet. Wir alle bringen die gleichen Bitten vor Gott. Es gibt aber auch kein Gebet, das so oft gedankenlos gebetet wird wie das Vaterunser. Also es ist ein tolles Gebet. Es ist ein Geschenk Gottes an uns, aber es ist leider eben auch oft ein Gebet, was missachtet wurde, indem es gedankenlos dahergesagt wird. Luther hat dazu gesagt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden. Und die Frage euch, ja, wie viele gedankenlose Vater Unser verklagen dich vor Gott? Wie viele gedankenlose oder falsche, freie Gebete verklagen dich vor Gott? Und deshalb ist es umso mehr wichtig, dass wir wirklich von Herzen uns ja beugen vor Gott und erneut, wie die Jünger bitten, Herr, lehre uns beten. Da gehört also mehr dazu, als nur, ich will wissen, wie ich es gut formulieren kann, ich will Gottes Willen wissen, dass ich danach beten kann, sondern es kommt eben auch auf unsere Herzenshaltung an. Dass wir wirklich mit einem offenen und demütigen Herzen vor Gott treten und tatsächlich das meinen, was wir sagen. Also macht diese Bitte zu eurem Gebet in diesen Tagen und überhaupt, Herr, lehre uns beten. Und vielleicht ist eben das Beten für euch eine ganz normale Sache. Und es ist ja auch eine normale Sache. Alle Menschen beten. In allen Religionen wird gebetet. Sogar Ungläubige beten manchmal. Ja, beten ist sowas von normal, dass selbst Ungläubige, wenn die in eine schwierige Situation kommen, anfangen mit beten. Das passiert einfach. Das steckt einfach in den Menschen drin anscheinend. Und wenn wir uns das mal betrachten, es ist ja auch genial. Wir können vor Gott treten, vor dem Schöpfer aller Dinge, vor dem Erhalter aller Dinge, wenn wir in die Bibel lesen, was Gott alles gemacht hat, wie Gott die Welt erhält, dass Gott allmächtig ist und dass dann immer wieder in der Bibel steht, euch sind nicht alle Dinge möglich, ja, ihr seid ganz schnell an euren Grenzen, aber Gott ist alles möglich. Und wir können vor diesem Gott treten, dem alles möglich ist und ihm unsere Bitten bringen. Das ist ja toll. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ja, die Bibel berichtet uns von großen Gerichten. Die berichtet uns von Gottes Heiligkeit, von seiner verzehrenden Herrlichkeit. Wir leben in unserem ganzen Leben, egal ob wir gläubig sind oder nicht, vor Gott. Das muss uns bewusst sein. Wir leben vor Gott. Und wenn wir beten, dann treten wir umso mehr vor Gott. Dann nähern wir uns umso mehr. Wir treten vor seinen himmlischen Thron. Wenn wir beten, treten wir ganz bewusst vor Gottes himmlischen Thron. Als der Prophet Jesaja mal eine Vision von diesem himmlischen, herrlichen Thron Gottes hatte. Ich weiß nicht, wenn ihr die Stelle kennt, Jesaja Kapitel 6, könnt ihr euch mal durchlesen. Da ist eine herrliche, wunderbare, gigantische Vision. Jesaja steht vor Gott. Und wisst ihr was? Er hat dann nicht gedacht, das ist meine Gelegenheit, jetzt bin ich hier vor Gott, jetzt kann ich Ihnen alle mal meine Wünsche und meine Fragen präsentieren. Sondern Jesaja ist auf die Knie gegangen, hat sich gebeugt und hat gesagt, weh mir, ich vergehe. Das war seine Reaktion. So ähnlich ging es jedem, der die Herrlichkeit Gottes oder auch nur einen himmlischen Gesandten, irgendein Engel begegnete. Ja, da werden wir nicht lesen, dass irgendjemand einen Engel sieht und sagt, Mensch, gut, dass ich dich treffe, wenn du wieder bei Gott bist, dann sag ihm doch mal, dass ich das und das brauche und dass ich hier und hier eine Frage habe. Sondern da ist eine Ehrfurcht, eine Angst da, eine Furcht vor der Herrlichkeit, von der Heiligkeit Gottes. Ja, Gott hat dein Leben, Gott hat deine ewige Seele in seiner Hand. Er hat dir das Leben geschenkt, er erhält es bis zu diesem Moment. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dein Leben ist eine ständige Beleidigung, ein Angriff gegen Gott. Dein Leben ist eine Verachtung Gottes. Dein Leben ist eine Zurückweisung der Herrlichkeit und der Macht und der Herrschaft Gottes. Warum? Aufgrund deiner Sünden. Gott ist der Herrscher der Welt, aber mit jeder Sünde, die du akzeptierst oder die du selber tust, sei es in Gedanken, in Worten, in Werken, kämpfst du gegen seine Herrschaft an. Ja, wir treten vor Gottes Thron, wir wollen von ihm etwas, aber gleichzeitig durch unsere Sünden wollen wir nicht, dass er tatsächlich über uns herrscht, dass er Gott ist. Also beten mag in vielen Augen etwas ganz Normales sein, aber, was möchte ich damit sagen, vor den heiligen Gott zu treten ist immer etwas Außergewöhnliches und sogar etwas Gefährliches. Und wisst ihr, weil das so ist, das war ja auch der Hintergrund, den die Jünger kannten. Beten. Ja, da musst du in den Tempel gehen, da musst du Opfer bringen, da musst du dich reinigen, da musst du dich heiligen. Das kannst du nicht einfach so machen. Vor Gott treten sich Gott nah an, das geht nicht einfach so. Und jetzt fragen sie ihren Herrn Jesus, lehre uns beten. Und jetzt sagt Jesus, betet Gott als euren Vater an. Das ist jetzt der Hammer. Wir sollen ihn als Vater anbeten. Wir sollen diesen heiligen, großen, zürnenden Gott als Vater anreden. Und jetzt kommt, wir sollen ihn genau um die Dinge bitten, gegen die wir mit unserer Sünde eigentlich kämpfen. Ja, um seine Heiligkeit, um seine Herrschaft. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das sind die Dinge, die wir durch unsere Sündigkeit immer eigentlich nicht wollen. Um die sollen wir ihn bitten. Also der erste Punkt ist die Anrede, Vater, die wir uns jetzt ansehen wollen. Und ich denke, das ist schon gleich der wichtigste Punkt. Wenn wir wirklich verstanden haben, was das bedeutet, dass wir Gott als unseren Vater anreden dürfen, dass Gott unser Vater ist, wenn wir das wirklich begriffen haben, dann werden wir in unserem Gebetsleben enorm wachsen. Das wird ganz großen Einfluss haben, wie ihr betet und wie effektiv eure Gebete sein werden. Ja, wir kennen ja so Menschen des Gebets, über die gibt es ganze Bücher geschrieben, deren Gebete scheinbar alle erhört wurden, da gab es irgendein Problem, der war da, der hat gebetet, dann war es da. Ja, Georg Müller, das Essen im Weißen Haus war alle, er wusste, er braucht morgen einen Sack Kartoffeln, er hat für den Sack Kartoffeln gebetet, am nächsten Morgen stand er vor der Tür. Wow, das ist effektives Gebet. Es wirkt, ja. Und das ist ja das, was wir wollen. Oder? Dass wir beten und es tatsächlich dann erfüllt wird. Also im Gebetsleben zu wachsen, das bedeutet eben auch, effektiv beten zu können. Und wenn wir begreifen, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist, dass wir als Kinder zu einem Vater kommen, wenn wir das begreifen, dann werden wir in unserem Gebetsleben wachsen. Also diese Anrede Vater, das war für die Jünger etwas Neues. Die Anrede Vater kam zwar im Alten Testament ein paar Mal vor, aber sie bezog sich immer auf die Nation Israel als Ganzes. Ja, die Nation Israel war als Ganzes der Sohn Gottes, Gott war der Vater dieser Nation. Und nun kommt Jesus und spricht ganz selbstverständlich von Gott als seinem Vater und als unserem Vater. Nun, und wisst ihr, in diesem Wort Gott als Vater, in diesem Vater, da liegt die größte Liebe, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und vielleicht hat jemand von euch einen Vater, und wenn er an den denkt, dann denkt er nicht an einen liebevollen Vater, dann verbindet er mit dem Begriff Vater eben nicht Liebe und Fürsorge und Schutz und Leitung und Hilfe. Und das ist natürlich nicht gut so. Ja, Väter sollen sich an Gott, dem Vater, ein Beispiel nehmen. Aber lasst euch jetzt von der Bibel zeigen, was wirklich dieser Begriff sagt. Ja, Gott zeigt uns in Christus seine wahre Vaterliebe. Er zeigt uns in Christus, was wirkliche Vaterliebe bedeutet. Also, wenn ihr einen Vater habt, der ein liebender Vater ist, dann ja, dankt Gott dafür. Und wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann schaut eben jetzt in die Bibel und schaut drauf, wo Gott uns das wirklich deutlich macht, was Vaterliebe bedeutet. Und was bedeutet es? Gott hat seinen eigenen Sohn, er hat sein Bestes, sein Liebstes für unsere Sünden geopfert, für unsere Erlösung geopfert, damit wir seine Kinder sein können. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit wir Gottes Kinder werden können. Es gab einmal einen Missionar, der war in Afrika und einer der Schwarzen, der hat ihm geholfen bei der Bibelübersetzung. Dann kam sie zu 1. Johannes 3, Vers 1. Da steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und dann rief dieser Schwarze aus, der ihm beim Übersetzen geholfen hat, nein, das können wir nicht so machen. Das ist viel zu hoch. Ich will stattdessen übersetzen, dass wir dem Vater die Füße küssen dürfen. Ja, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Füße küssen dürfen. Und das ist schon herrlich und groß genug. Gut, dieser Afrikaner wollte die Bibel fälschen, aber trotzdem, der hat die richtige innere Gebetshaltung gehabt. Dieser Mann hat erkannt, wie groß und wie heilig Gott ist und wie wunderbar sein Erlösungswerk für uns ist. Christus musste von seinem Vater weggehen, damit wir nun vor Gottes Thron hintreten dürfen. Und das ohne zu vergehen, ohne Angst zu haben, ohne Zweifel zu haben, dass wir nicht erhört werden. Und warum? Weil wir in Christus ohne Sünde sind, weil wir durch Christus unsere Schuld vergeben bekommen haben, weil wir eben nicht mit dem vor Gott treten, was gegen Gott ist, was gegen Gott streitet, sondern weil wir tatsächlich in Christus, wie Christus selbst vor Gott kommen, als seine lieben Kinder. Gott schaut eben nicht auf uns, so wie wir sind, sondern Gott schaut auf Christus und sieht uns durch Christus hindurch. Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 8, das haben wir heute früh beim Gebet gelesen, er schreibt da zusammengefasst, dass wir durch den Glauben an Christus nicht nur gerechtfertigt sind. Weil mit dem wir an Christus glauben, ist es nicht nur so, dass unsere Schuld vergeben ist und wir mit Gott quitt sind und jetzt nicht mehr unter seinem Zorn stehen, sondern es geht weit darüber hinaus. Wir sind mit Gott versöhnt. Ja, wir sind von Gott adoptiert. Wir sind seine geliebten Kinder und wir dürfen tatsächlich jetzt zu Gott kommen und ihm anrufen mit Aber, lieber Vater. Ja, Papa. Bist du dir dieses Privilegs bewusst? Er ist dein Vater, der dich erlöst hat, und du bist sein Kind, welches voller Vertrauen zu ihm rufen darf. Versteht ihr, Gott hat in Christus keinen Deal, kein Geschäft mit uns gemacht. Gott hat uns in Christus als seine Kinder adoptiert. Und jetzt stellt euch das einfach mal real vor. Da ist also ein Waisenkind. Es ist alleine, es ist ohne Hilfe, ohne Schutz, ohne Eltern. Einsam. Und dann kommt ein Mann und er adoptiert dieses Kind. Und er sagt jetzt diesem Kind, pass mal auf, ab sofort bin ich dein Vater. Ab sofort bist du nicht mehr allein. Du gehörst jetzt zu mir und ich gehöre zu dir. Wir gehören jetzt zusammen. Und weißt du, alles, was ich habe, gehört dir. Und du wirst das alles erben. Und ich liebe dich und ich werde dir helfen. Und ich werde dich tragen und ich werde um dich sorgen. Und selbst wenn du mal Fehler machst, wenn du böse bist, wenn du böse zu mir bist, dann werde ich dich nicht wieder verstoßen. Sondern ich werde dich weiterleben und ich werde dich führen und ich werde dich annehmen. Warum? Weil ich dein Vater bin. Also wenn ihr etwas über das Beten zum Vater lernen wollt, dann dürft ihr eben nicht zu ganz frommen Menschen gehen, die ganz toll ihre Gebete formulieren. Ja, von denen kann man sicherlich auch was lernen. Aber schaut erstmal auf Väter mit ihren Kindern. Auf liebende Eltern mit ihren Kindern. Schaut auf diese Beziehung. Schaut mal auf die Kinder, wie die mit ihren Eltern umgehen. Ein Kind geht jederzeit zu seinem Vater. Es erzählt ihm alles Mögliche. Alles. Nicht nur das Nötige. Nicht nur das, wo die wichtigen Informationen drinstecken. Ein Kind kommt zum Vater und erzählt alles, was es erlebt hat. Und es fragt ihm alles Mögliche. Da kann ich das mitnehmen, wie kann ich die Aufgabe lösen, was soll ich spielen, kannst du mal mitkommen, ich muss mal aufs Klo, alles. Gott ist durch Christus unser Vater, unser Papa geworden. Und wir dürfen in jeder Situation mit jedem Anliegen zu ihm kommen. Ja, nicht nur, dass wir unsere Bitten vor ihm bringen, sondern dass wir alles vor ihm bringen. Ja, das ist mir heute passiert. Darüber habe ich mich gefreut. Das macht mich traurig. Hier habe ich Angst. Und hier brauche ich deine Hilfe. Gott ist unser Vater. Und er will, dass wir zu ihm kommen. Und er will unsere Gebete erhören. Und er will uns helfen. Versteht ihr, wenn ihr das wirklich in eurem Herz begreift, was das bedeutet, dann hat das Einfluss auf eure Gebete. Ja, wir stehen vor dem großen, heiligen, allmächtigen Gott. Aber dieser Gott ist unser Vater geworden in Christus. Und damit kommen wir jetzt zur ersten Bitte des Vaterunsers. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes ist nicht nur ein Name, nicht nur eine Bezeichnung, sondern der Name Gottes steht für das Wesen Gottes. Der Name drückt aus, wie Gott ist. Nun, wer kennt den Namen Gottes? Jahwe, genau. Jahwe, das heißt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und wisst ihr, dieser Name Gottes, der drückt eigentlich so etwas Ähnliches aus wie Vater. Ja, auf mich ist Verlass. Ich werde immer sein, wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich werde mich nicht verändern. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin treu. Du kannst dich auf mich verlassen. Das ist Gottes Wesen. Treue und Liebe. Und wir heiligen jetzt Gottes Namen, wenn wir Gott als den erkennen, der er ist, wenn wir Gottes Wesen erkennen und dann ihn dafür loben und preisen und ihn dafür und darum anbeten. Ja, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Wesen. Und wie kann ich das Wesen heiligen, indem ich es erkenne? Wie ist denn Gott? Indem ich ihn dafür preise. Und das ist jetzt ganz wichtig, das dürfen wir nicht missverstehen. Es ist nicht so, dass Gottes Name, also Gottes Wesen, ganz heilig zu werden bedarf. Ja, dass es noch ein bisschen heiliger werden muss, als er jetzt schon ist. Könnte man ja denken, dein Name werde geheiligt, okay, da muss also noch was passieren. Nein, so ist es nicht. Gott ist heilig. Sein Name ist heilig. Heiligkeit, das ist Gottes vorrangige Eigenschaft. Heiligkeit macht Gottes Wesen aus. Was bedeutet das eigentlich? Heilig bedeutet erstmal ganz schlicht übersetzt anders oder abgesondert. Und das ist es dann, was es auch eben bei Gott auch ausdrückt. Gott ist der ganz andere. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Übernatürliche. Gott ist nicht mit uns zu vergleichen, sondern Gott steht über uns. Er steht über der Schöpfung. Und diese Übernatürlichkeit, diese Abgesondertheit, diese Heiligkeit Gottes prägt sein ganzes Wesen. Alle seine anderen Eigenschaften werden dadurch geprägt. Nehmen wir mal die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die ist unvorstellbar groß. Die Liebe Gottes ist weit über unserem Vorstellungsvermögen. Und die Liebe Gottes ist auch nicht immer das, was wir uns unter Liebe vorstellen. Die Liebe Gottes ist anders. Warum? Weil es eine heilige Liebe ist. Die Treue Gottes ist eine Treue, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Sie ist so viel größer als unsere Treue, weil es eine heilige Treue ist. Gottes Gerechtigkeit stimmt oft nicht mit unserem Gerechtigkeitsempfinden überein. Warum? Weil Gottes Gerechtigkeit eine heilige Gerechtigkeit ist. Sein Zorn, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit. Alles heilig. Und wenn wir mal in die Offenbarung schauen, Kapitel 4, Vers 8, da sagen die anbetenden Wesen und alle Engel im himmlischen Thronsaal nicht, heilig, gerecht und barmherzig ist Gott der Herr, sondern sie sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige. Also die Heiligkeit Gottes, die kann nicht geschmälert werden. Die kann auch nicht noch mehr zunehmen. Sie kann auch nicht durch die Gotteslästerung in der Welt geschmälert werden. Aber diese Heiligkeit Gottes, sie kann missachtet werden durch die Gotteslästerung in Worten und Taten und Gedanken. Und jetzt kommen wir zu unserer Bitte. Unsere Bitte zu Gott soll darum sein, dass er selbst dafür sorgt, dass sein Name in der ganzen Welt geehrt, geheiligt wird. Und das heißt, dass seine Einzigartigkeit, dass er selbst seine Einzigartigkeit den Menschen zeigt, damit die Menschen ihm die Ehre geben. Das ist das, was wir beten. Gott selbst soll dafür sorgen, dass sein Name in der Welt geheiligt wird, dass die Menschen ihn erkennen und ihn ehren. Nun, Gott hat seine Einzigartigkeit, seine Liebe, seine Treue am allerdeutlichsten in Christus gezeigt, und zwar in seinem Tod am Kreuz. Und Es ist genau der Punkt, wofür ihn die meisten Menschen verachten bis heute. Ja, sie wollen nicht bekennen, dass genau darin, also im Tod am Kreuz, die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere abgrundtiefe Unheiligkeit, unsere grenzenlose Sündigkeit offenbart wurden. Ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, gut, das finden viele noch schön, in dem Sinne, dass er sich so dahin gegeben hat, so ein Beispiel, so ein Vorbild gewesen ist, aber das ist viel mehr gewesen am Kreuz. Am Kreuz hat sich gezeigt, wie krass unsere Sünde ist. Wie verloren wir unserer Sünde sind. Gott musste seinen eigenen Sohn geben. Dieses göttliche Opfer war nötig, um uns von unserer Schuld vor Gott zu befreien. Also wir sehen am Kreuz gleichzeitig Gottes Heiligkeit und unsere Unheiligkeit, unsere Schlechtigkeit. Und da haben die Menschen ein Problem damit. Das anzuerkennen, dass das wirklich nötig war, dass Gottes Sohn für meine Sünden sterben musste. Was, so schlimm bin ich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wer den Sühnetod Christi leugnet, ja, das bedeutet dieses Wort Sühnetod. Christus hat dort am Kreuz unsere Sünden gesühnt, er ist dafür eingetreten, er hat sie bezahlt, hat die Strafe getragen. Und wer diesen Sühnetod leugnet, der leugnet damit auch Gottes Heiligkeit. Der leugnet also nicht nur unsere Schlechtigkeit, unsere Verlorenheit in Sündigkeit, sondern er leugnet eben auch Gottes Heiligkeit. Er geht dann von einem Gott aus, der dann eben auch mal sagt, ja gut, Leute, schwamm drüber, ich bin doch der liebe Gott. Aber so ist Gott nicht. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und doch liebt er uns und deshalb hat er seinen Sohn gegeben. Und wer diesen Sühnetod anerkennt, der erkennt Gottes Heiligkeit an und er bekennt dann seine eigene Schlechtigkeit. Und wenn wir jetzt Gott darum bitten, dass sein Name geheiligt werde, dann bitten wir nicht nur darum, dass sein Name nicht mehr in der Welt missbraucht oder gar gelästert wird, sondern dass die Menschen seine Heiligkeit und damit seinen Sohn erkennen. Das ist was in der Bitte in der Tiefe drin liegt. Wir bitten darum, dass die Menschen Christus erkennen und das, was er für uns getan hat. Wir bitten darum, dass die Menschen erkennen, was am Kreuz tatsächlich stattgefunden hat. Und noch etwas liegt in der Bitte. Und Martin Luther hat auf diesen Punkt immer sehr hingewiesen, in seinem, wo er so dieses Vaterunser erklärt, einen kleinen Katechismus, und hat damit auf alle Fälle recht. Ich bitte auch darum, dass Gottes Name in meinem Leben geheiligt werde. Ja, ich bitte es nicht nur darum, dass Gottes Name in der Welt von Ungläubigen geheiligt werde, sondern es geht auch um mich persönlich. Ja, Gottes Name war heilig, er ist heilig, er bleibt heilig, aber möge er auch in meinem Leben und durch mein Leben geheiligt werden. Möge sich seine Heiligkeit in meinem Leben widerspiegeln. Möge ich so leben, wie es Gott gefällt. Ja, letztendlich ist das die Bitte um Glaubenswachstum. Herr, schenke, dass ich dein Wesen, ja, wofür der Name steht, mehr erkenne und mehr lieben kann. Und schenke, dass dich dein Wesen dann auch mein Wesen immer mehr und mehr prägt. Also ich fasse das nochmal zusammen. Was bitten wir, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name? Man kann zusammenfassen in drei Punkte. Erstens, dass Gott in dieser Welt nicht mehr gelästert wird. Zweitens, dass dagegen die Menschen Gottes Heiligkeit, insbesondere den Sühnetod Christi, erkennen. Und drittens, dass Gottes Name auch in und durch mein Leben geheiligt wird. Damit kommen wir zur zweiten und hier beim Lukas auch der letzten Bitte des ersten Teils des Vaterunsers. Wir wollen also uns heute nur diesen ersten Teil anschauen. Und in diesem ersten Teil, ich glaube, das habe ich euch auch drüber geschrieben, geht es um die Vorrangigkeit Gottes in unserem Gebet. Ich hoffe, das wird langsam deutlich, was ich damit meine. Und das wird jetzt hier in diesem Teil auch nochmal zugespitzt. Dein Reich komme. Diese Bitte führt das logisch weiter, was die erste Bitte eben schon begonnen hat. Wenn Gott seine Heiligkeit in dieser Welt offenbart, und wenn Menschen diese Heiligkeit erkennen, dann wächst Gottes Reich. Das heißt, wir beten in erster Linie wiederum vor allem dafür, dass viele Menschen Jesus als den Sohn Gottes erkennen mögen und damit sie zum Glauben an ihn kommen und so sein Reich durch sie selber wächst. Ja, überall, wo ein Mensch an Christus glaubt, wo er anfängt zu glauben, da wächst Gottes Reich. Weil Christus dann der König, der Herr in diesem Leben ist. Es geht um die Herrschaft, die Christus durch Kreuz und Auferstehung aufgerichtet hat und welche sich nach Christi Verheißung wie ein Sauerteig immer mehr ausbreiten wird. Christus hat ja so Gleichnisse für das Reich Gottes gehabt. Ja, ein Sauerteig, den man in ein großes Mehlfass tut und der sich dann ausbreitet, bis alles durchsäuert ist. Oder ein kleines Senfkorn, was man pflanzt und was dann zu einer großen Staude wird. Und so breitet sich das Reich Gottes aus in dieser Welt. Und es geschieht, das wird am Sauerteig deutlich verborgen. Es ist nicht so, dass irgendwie immer mehr und mehr Städte sich von ihrem Staat lossagen und sagen, wir sind das Gottesreich hier, sondern das ist verborgen. Menschen kommen zum Glauben. Ja, so wie der Sauerteig. Du guckst oben auf den Teig und, gut, man kann es riechen, wir haben eine Bäckerin unter uns, aber der säuert den Teig durch und du kriegst es eigentlich kaum mit. Und trotzdem breitet er sich aus. Also wir bitten, ja, dein Reich komme, Herr, schenke, dass Menschen zu dir kommen, schenke, dass Menschen zum Glauben kommen. Schenke, dass Menschen deine Heiligkeit anerkennen und den Tod Christi anerkennen und sehen, dass das der Sühnetod und die Rettung für ihr Leben ist. Das ist die eine Seite und natürlich auch wieder die andere Seite. Wir bitten auch darum, dass alles Böse in der Welt beseitigt wird. Das heißt, dass alle Gottlosen in der Welt eines Tages gerichtet werden und alle Gottesfürchtigen vor der Welt gerechtfertigt und errettet werden. Das ist das große Thema auch in der Offenbarung. Wir bitten darum, dass Gott seine Herrschaft sichtbar in dieser Welt vollendet. Auch das bitten wir mit der Bitte, dein Reich komme. Ja, Herr, komme und richte hier dein Reich auf und bekämpfe und richte das Böse. Und dann wieder der dritte Teil, den wir nicht vergessen dürfen. Es ist eben wieder auch unsere persönliche Bitte. Ja, Gott ist reich, das hat Jesus deutlich gemacht, das kommt mit oder ohne unsere Bitten. Mit oder ohne unsere Mitarbeit. Gottes Reich wird wachsen. Aber gerade das soll unsere Bitte sein, dass sein Reich eben auch in meinem Leben wächst. Dein Reich komme, Herr, auch in meinem Leben. Mach doch deutlich, dass du in meinem Leben die Herrschaft hast. Also nochmal zusammengefasst. Wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie unter die Herrschaft des Königs, des Reiches kommen. Wir beten, dass dieser König wiederkommt und sein Reich vollendet. Und wir beten, dass sein Reich, seine Herrschaft auch in meinem Leben immer mehr sichtbar wird. So, wisst ihr, diese beiden Bitten und wenn wir es von Matthäus ausgehen, von der längeren Version, diese drei Bitten, die haben jetzt eine Folge auf alle weiteren Bitten. Die haben eine Folge auf alle unsere Gebete. Alle unsere Bitten müssen mit der Heiligung des Namens Gottes und mit dem Kommen seines Reiches zu tun haben. Diese beiden Bitten, die am Anfang stehen, die stehen doch nicht einfach so per Zufall am Anfang, sondern sie sind die Überschrift, das Motto für alles, was dann kommt. Das sind die Prämissen für unser Gebet. Ja, wir kommen zu unserem Vater. Wir kommen nicht einfach so nur vor irgendeine Gottheit, sondern wir treten vor unseren Vater und wir bitten, dass sein Name geheiligt und sein Reich kommt. Das muss alles andere prägen. Und deshalb passt es eben wunderbar, wenn bei Matthäus dann noch steht, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, es geht um Gott. Es geht um die Vorrangigkeit Gottes. In unseren Gebeten geht es um die Vorrangigkeit Gottes. Jesus sagt das an anderer Stelle so, was ihr bitten werdet nach dem Willen Gottes, das soll euch gegeben werden. Oder was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und dann gibt er die Verheißung, wahrlich, wahrlich, das wird euch mein Vater geben. Alle deine Bitten müssen mit der Heiligung und dem Reich Gottes zu tun haben. Du kannst dich fragen, ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst gewesen, wenn du gebetet hast? Dass es gar nicht so sehr um dich geht, sondern dass es eigentlich um Gott geht. Und ich will euch damit jetzt keine Angst vor dem Beten machen, dass ihr jetzt Hemmungen habt zu beten, weil ihr gar nicht richtig wisst, wie ihr vor Gott treten sollt, wie ihr es in euren Gebeten denn so formulieren könnt, dass es jetzt tatsächlich Gottes Vorrangigkeit deutlich wird. Nein, im Gegenteil. Jesus will uns mit diesen Worten Mut machen. Er will uns Mut machen, um so eifriger Gott zu bitten. Und wie macht er das? Und ich hoffe, das ist deutlich geworden, wer diese Vaterliebe Gottes erkannt hat. Wer erkannt hat, was Gott für einen getan hat. Wer erkannt hat, was es bedeutet, wenn sein Name geheiligt wird in der Welt. Und wenn sein Reich wächst in der Welt. Wer das erkannt hat, was das wirklich bedeutet, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass ich selber im Glauben wachsen kann. Dass ich in der Beziehung, in meiner Gemeinschaft mit Gott wachsen kann. Der weiß, dass einem Menschen nichts Besseres jemals geschehen könnte, als der Wille Gottes. Es gibt nichts Schöneres und Besseres in dieser Welt, als wenn Gottes Name geheiligt wird und sein Reich wächst. Es gibt nichts Besseres für dein Leben, als wenn Gottes Name durch dein Leben geheiligt wird und sein Reich in deinem Leben und durch dein Leben wächst. Und wir alle dürfen zu Gott, unserem liebenden, erlösenden Vater gehen. Wir dürfen vor seinem himmlischen Thron treten. Und wir dürfen ihn dort bei seiner eigenen Verheißung, ja bei seinem Wort nehmen und nach seinem eigenen Gebot für das Beste für die Welt und für das Beste in unserem Leben beten. Jesus will, dass wir vor Gott treten und für das Allerbeste, was uns passieren kann, Gott bitten. Wenn du schon die Chance hast, vor Gott zu gehen, wenn du schon dieses Privileg hast, Gott anzubeten und Gott zu bitten, dann bitte um das Beste, was dir passieren kann. Und das ist, wenn sein Name geheiligt wird und wenn sein Reich wächst. Amen.